SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner herzlich willkommen. Es gibt Bücher, die vergisst man nie. Die geistern auch noch Jahre nach der Lektüre im Kopf herum. Szenen, Sätze, die sich tief einprägen. Und das Buch Kaltes Krematorium, über das wir gleich im Lesenswert-Magazin sprechen, das ist für mich so ein Buch. Der Zeitzeugenbericht des Auschwitz-Überlebenden Josef Debreceni ist auf Deutsch erschienen mit 70 Jahren Verspätung und doch genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn morgen, am 27. Januar, ist es 80 Jahre her, dass die Rote Armee das KZ Auschwitz befreite. Musikalisch begleitet uns Reinhard May durch die Sendung, der ja weit mehr kann, als nur über den Wolken die grenzenlose Freiheit zu genießen. Und wir hören heute das Album, das 1992 bei seinem Konzert in Aschaffenburg entstand, lange als verschollen galt, aber dann wiederentdeckt wurde. Ein typischer May-Mix, Texte mit Tiefgang, aber auch heitere Stücke. Das folgende zum Beispiel, das Sauwetterlied.
Ich stehe am Fenster und sehe, wie der Regen fällt. Da gibt es kein Zurück, da gibt es nichts, was mich hält. Wenn man keine Hundeseele vor die Türe jagt, das ist genau die Art von Wetter, die mir zusagt. Wenn es Blasen regnet, wenn man in die Pfütze tappt, wenn es in den Schuhen quietscht und der Schirm überklappt, wenn der Bus mich im Vorbeifahren mit einer Fontäne überzieht, dann summ ich still vergnügt. Mein Sauwetterlied, das ist ein schlichtes und ergreifendes Sauwetterlied über den Tiefdruckwirbel Helga, der vorüberzieht. Ein Lied, das nichts bewirkt und keinen Anspruch stellt, das sich nur daran freut, dass der Regen fällt. Die ganze Botschaft ist, ich mag's, wenn's nieselt, wenn es tropft und wenn es schüttet. Wenn es schifft und pinselt, wenn es trommelt oder prasselt, und es ist mir ein Fest, wenn es plaudert, wie wenn eine Kuh das Wasser lässt.
Vor 80 Jahren, am 27.01., morgen ist der Jahrestag, befreite die sowjetische Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Die Soldaten trafen auf Menschen, die oft mehr tot als lebendig waren, die nicht an der Zwangsarbeit, an Unterernährung, an Seuchen wie Typhus oder Diphtherie zugrunde gegangen waren und die die Hölle auf Erden durchlebt hatten. Weit über 1 Million Juden und andere von den Nazis verfolgte Gruppen haben nicht einmal die ersten Stunden nach ihrer Ankunft in Auschwitz überlebt. Kinder, Babys, Frauen und alte Menschen wurden direkt nach der Ankunft in Gaskammern getötet. Später in der Sendung sprechen wir noch über ein Buch, das einen neuen Blick auf die fotografische Inszenierung dieser Vernichtungsmaschinerie wirft. Aber jetzt geht es um den literarischen Bericht eines Auschwitz-Überlebenden. Da gibt es ja schon einige. Primo Levis Ist das ein Mensch oder Imre Kertész Roman eines Schicksalslosen zum Beispiel. Noch nicht so bekannt ist das Buch, um das es jetzt geht. Kaltes Krematorium von Josef Debreceni, der im April 1944 nach Auschwitz deportiert wurde. Das Nachwort hat die Autorin Caroline Emke geschrieben. Hallo Frau Emke.
Ja, Tag Frau Hübner.
Mich hat lange kein Buch mehr so aufgewühlt wie dieser Augenzeugenbericht aus Auschwitz von Josef Debreceni. Ganz kurz zu seiner Biografie. Er war ungarischer Jude, Journalist und wurde 1944 erst nach Auschwitz, dann nach Großrosen deportiert, musste dort unter schlimmsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Und der Untertitel des Buches lautet Bericht aus dem Land namens Auschwitz. Und das passt sehr gut, oder? Denn bei der Lektüre wird klar, Auschwitz war nicht einfach ein Lager, sondern hatte wirklich etwas von einem Land.
Wenn man das Buch liest, und ich kann es wirklich, wirklich nur jedem und jeder empfehlen, begreift man, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, dass es eben nicht einfach nur ein Konzentrationslager, sondern das ist ein ganzes Archipel an Lagern, an Außenlagern gab, dass Häftlinge eben auch verschleppt wurden, von einem zum anderen umverteilt wurden, von einem Elend ins andere verbracht wurden. Also das ist, glaube ich, die eine Hinsicht, in der es Sinn macht, von einem ganzen Land Auschwitz zu sprechen. Und das andere ist, dass eben, wenn man von einem Land spricht, man ja häufig auch damit ja eine eigene Sprache verbindet, eine eigene Kultur verbindet. Und so muss man hier sagen, es wurde eine Ordnung der Gewalt etabliert und es gab eigene Regeln, die man begreifen musste oder akzeptieren musste, wenn man nur irgend überleben wollte. Und all das beschreibt uns Debreceni in diesem kalten Krematorium mit, ich würde sagen, wirklich schonungsloser Präzision.
Diese Ordnung der Gewalt, diese Lagerhierarchie, das war etwas, was mir irgendwie neu war. Man denkt ja immer, man weiß schon alles. Ich dachte immer, Häftlinge in Auschwitz, das war vielleicht eine Art verschworene Gemeinschaft, ja, also die alle im selben schlimmen Boot. Aber das war überhaupt nicht so. Und das beschreibt er auch. Es gab sehr privilegierte Posten, Lagerälteste, Schreiber, Küchenpersonal, und die haben ihre Macht auch ausgenutzt. An einer Stelle schreibt er, das waren Sklaven, die Sklaven verprügelten. Ist dieses Buch also auch eine Art soziologische Studie der Entmenschlichung?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Vielleicht sollte man daran erinnern, natürlich alle Literatur, die wir überliefert bekommen haben von Überlebenden, hat eine jeweils eigene Sprache, hat eine jeweils ganz, ganz eigene Subjektivität. Also ob Ruth Klüger in Weiterleben aus der Perspektive eines damaligen Kindes schreibt oder ob Primo Levi schreibt, das sind komplett verschiedene, ja, auch emotionale Erfahrungsräume und eben auch literarisch ganz, ganz andere Zeugnisse. Und das Besondere an Debreceni ist exakt das, was Sie sagen, dass er eine bittere, wirklich bittere Beschreibung der Binnenhierarchien innerhalb der Häftlinge von Auschwitz uns überliefert. Natürlich ist das eine Ordnung, die gemacht ist. Die ist von außen aufoktroyiert. Das ist eine erzwungene Entstellung dieser Häftlinge. Aber das ist sicherlich das Besondere an diesem Text. Ich würde auch sagen, das habe ich so vorher noch nirgends gelesen.
Weil Sie eben auch die Sprache angesprochen haben. Ich finde, man merkt, dass da ein Journalist schrieb.
Ja, natürlich. Also das ist auch das Ungewöhnliche hier. Viele der überlebenden Texte, die wir sonst kennen, sind Menschen, die eben durch diese Erfahrung des Grauens zu Zeuginnen und Zeugen geworden sind. Hier ist jemand, der qua Beruf schon darin geübt war, Zeugnis abzulegen, Dinge zu beschreiben. Da ist jemand, der schon in der Bahnfahrt hin sich offensichtlich bewusst ist, was er sich alles merken muss, um später, sollte er diesen Horror überleben, davon schreiben können.
Es gibt ja auch sehr viele sehr plastische Szenen, die sich wirklich so einbrennen, die den Alltag im Arbeitslager beschreiben. Es gab viele, ich habe eine mal rausgesucht. Da kommt ein SS-Hauptsturmführer ins Arbeitslager. Er geht zu den Gruben, die die Gefangenen gerade ausheben müssen. Und der SS-Mann, der wird der Einarmige genannt, der hat einen Arm in der Schlinge. Und er ruft dann den Aufseher zu sich und fragt nach dem besten arbeitenden Juden. Und was dann passiert, das hören wir jetzt mal. Ich habe das mal vorbereitet.
Wer ist dein bester Mann? 46514, ruft der Capo ohne zu zögern. 46514 ist tatsächlich der beste Mann der Gruppe. Er springt aus der Grube und nimmt die Mütze vom Kopf. Der Einarmige sieht ihn an, fragt ihn aber nichts. Er tritt neben ihn. Träge greift er zu seiner Revolvertasche, zieht die Waffe heraus und hält sie an die Schläfe von 46514. Ein Knall. Der Mann, der soeben noch wie angewurzelt dagestanden hatte, schwankt und fällt mit dem Gesicht nach vorn in die Grube zurück. Der Einarmige lächelt still, zerstreut. Das war eine kleine Demonstration, sagt er, um zu veranschaulichen, dass selbst der beste Jude krepieren muss. Was für ein Kitsch. Das Grauen ist immer kitschig, selbst wenn es Wirklichkeit ist.
Kitschiges Grauen. Das Buch ist ja eigentlich bereits 1950 auf Ungarisch erschienen und über 70 Jahre später erst auf Deutsch. Warum so spät?
Ja, das habe ich mir nicht natürlich auch sofort gefragt, als ich das Manuskript das erste Mal, die Fahnen das erste Mal in den Händen hielt. Aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass es auch die früheren Texte, die wir jetzt auch gerade schon erwähnt haben, also Primo Levi oder auch Imre Kertész, auch diese Texte hatten es schwer. Auch diese Texte waren zunächst unerwünscht. Also nehmen wir nun mal Kertész, den Roman eines Schicksalslosen. Der Text war fertig geschrieben, 73, glaube ich. Das Manuskript ist erstmal abgelehnt worden. Es ist dann erst 75 überhaupt in Ungarn erschienen. Kaum beachtet, eine sehr, sehr kleine Auflage. Ist dann erst 85 in der zweiten Auflage und dann eben erst 1990 erstmals auf Deutsch und dann 96 in der Neuübersetzung erschienen. Also das ist keine Besonderheit.
Caroline Ehmke, die Autorin und Publizistin, hat das Nachwort in Kaltes Krematorium, Bericht aus dem Land namens Auschwitz von Józef Debreceni, geschrieben. Ich danke sehr für das Gespräch, Frau Ehmke.
Ich danke Ihnen, Frau Hübner.
Und Kaltes Krematorium, das Buch des ungarischen Journalisten Józef Debreceni, ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 25 Euro.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeitung. Ich sage euch heute schon, ihr braucht nicht lange Listen auszubereiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie, die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch habe ich manche Fiebernacht verzweifelt an einem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit. Gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lernen, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem als ich selber grad zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich.
Was man definitiv über den österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier sagen kann, ist, der Mann ist richtig fleißig. Die Liste seiner Werke ist lang. Ich habe sie mir zur Vorbereitung nochmal auf Wikipedia angeschaut. Lang und vielfältig, muss man sagen. Im letzten Jahr erst der Roman Das Philosophenschiff, dazu Theaterstücke, Erzählungen. Er spricht Hörbücher ein, er führt bei Hörspielen Regie, er schreibt auch noch Liedtexte. Jetzt ein neuer Köhlmeier-Roman und der Titel lässt nichts Gutes ahnen, Die Verdorbenen. Und tatsächlich, viel Gutes passiert nicht in diesem Buch, aber richtig gut ist es trotzdem. Mehr weiß Jörg Schieke.
Warum verliebt sich ein Mensch eigentlich? Weil er von den anderen Menschen und aus Filmen und Büchern und Liedern weiß, dass Verlieben das Größte ist, was das Leben so vorsieht. Alles und vor allem die langen, ziellosen Tage der Jugend laufen darauf hinaus, sich zu verlieben. Der Held des neuen Romans von Michael Köhlmeier ist wieder eine von diesen typischen Köhlmeier-Figuren, aufmerksam bis zur Paranoia, aber doch eben auch verdorben und verloren und gefüllt mit Langeweile, die jederzeit überlaufen und zur verhängnisvollen Tat werden kann. Johann ist Anfang der 1970er Jahre Student in Marburg. Er will schreiben, er bewegt sich zwischen den Texten von Freud, Marx und Balzac, hat erste Kontakte zum Rundfunk und ist doch ohne Halt, ohne Ziel, ohne Glauben. Seinen Vater nennt er beim Vornamen, was weder herzlich noch rebellisch gemeint ist, sondern eher als ein Akt der Gleichgültigkeit.
Ich war ein junger Mann, der aus einer Laune heraus beschlossen hatte, eine klassenkämpferische Miene und schwarze Lederkleidung für Maske und Kostüm zu halten, die im Karneval der Geschlechter anziehend wirkten. Aber ich kannte die Welt nicht. Von nichts in ihr hatte ich eine Ahnung, weder vom Klassenkampf noch von der Liebe. Da war Staunen leicht. Wer in allem nur sich selbst sieht, kann angesichts der Welt nur staunen.
Die Welt bringt also doch etwas in ihm zum Klingen, sonst würde er die Welt nicht bestaunen. Er wartet, er weiß bloß nicht, worauf. Und da, mitten hinein in dieses Nichts, bietet ihm Christiane die Liebe an oder zumindest den Sex. Dafür will sie sogar ihren Freund Tommy verlassen. Und nun beginnt eine von Köhlmeier so locker wie genau gesponnene Dreiergeschichte, die von der Liebe handeln könnte und doch nur von der Verdorbenheit spricht. Weder haben sich der Ich-Erzähler noch Christiane tatsächlich verliebt, noch haben sich Christiane und ihr Ex-Freund wirklich getrennt, noch sagt einer dem anderen jemals die Wahrheit. Wie auch, sie kennen sie ja selbst nicht. So jung diese drei Figuren auch sind, so hingebungsvoll werfen sie sich in die eigenen Abgründe und Tragödien. Fast scheint es, als sei dieses gegenseitige Hinhalten und Verletzen nur ein Spiel, aber doch jenes einzige Spiel, das die drei von ihrer Verlorenheit und Langeweile erlösen kann.
Wir schliefen zu dritt unter zwei Decken. Der lange Tommy lag unten quer bei unseren Füßen. Christiane und ich krümmten uns oben ineinander, die Beine angezogen, damit wir ihn nicht berührten, ich in ihrem Rücken. Eine Schulter wollte sie frei haben, die war kühl und glatt. Ich spürte sie an meinen Lippen und meiner Wange. Mein Arm umschlang sie, meine Hand klemmte in ihre Achselhöhle. In der Nacht, in Tommys naher Gegenwart, wachten wir auf und trieben es ein bisschen miteinander. Wir meinten, er merke es nicht.
Der Autor Michael Köhlmeier ist ein genauer Beobachter und sicherer Romankonstrukteur. Und wie immer legt er mal eine Schleife zu viel aus und lässt dafür woanders was ins Leere laufen. Ein wenig erinnert Johann in seiner Ziellosigkeit, seiner hilflosen Brutalität sogar an den Fremden von Albert Camus. Vor allem dann, wenn er eher aus Zufall am Nordseestrand ein Verbrechen begeht.
Ich wusste, dass ich die beiden letzten Schläge von der Seite, die Schläge gegen seine Schläfe, nicht hätte führen müssen. Der Schlag gegen die Stirn hätte genügt. Instinktiv hatte ich das Stuhlbein oder was es war in meiner Hand so gedreht, dass ich ihn mit einer Kante traf.
Es ist eine relativ einfache Konstellation, aus der heraus Michael Köhlmeier seine Erzählung vom Ende einer Jugend entwickelt. Aber mehr braucht es dafür auch nicht. Wie in den großen Romanen der französischen Existenzdeuter bewegen sich auch hier die Figuren zwischen Ohnmacht und Lebensentwurf, und immer dort, wo ein Ausweg oder ein Ziel aufleuchtet, geht's doch nur in die nächste dunkle Gasse. Ein gutes Buch, das wir gern mitnehmen ins Literaturjahr 25.
Jörg Schieke über Michael Köhlmeiers neuen Roman Die Verdorbenen. Es erscheint am Dienstag bei Hansa, kostet 23 Euro. Und jetzt singt Reinhard May von einem ganz besonderen Zeugnistag.
Ich denke, ich muss so 12 Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, brich das Schulhaus samt Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschaut. Ich war ein fauler Hund und obendrein durchsteigen will ich, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein, so ein totaler Versager zu sein. So jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine 4 in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu prallen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. Da stand ich da allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. Gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, dies ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug, gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher 2 große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen, komm Junge, lass uns gehen.
Morgen jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 80. Mal. Am Anfang der Sendung ging es schon um den Zeitzeugenbericht Kaltes Krematorium von Josef Debreceni. Jetzt ein Buch, das einen ganz genauen, einen kritischen Blick darauf wirft, wie Fotos aus Auschwitz unser Bild vom Holocaust geprägt haben. Diese Fotos stammen aus dem sogenannten Auschwitz-Album. Entstanden sind sie 1944 während des sogenannten Ungarn-Programms, im Zuge dessen Hunderttausende ungarische Juden getötet wurden. Frauen, Kinder und ältere Menschen starben in den Gaskammern, unzählige durch Zwangsarbeit. Von der Ankunft der Transporte, der Selektion, dem Weg in die Gaskammern hat die SS Fotos gemacht, für ihre Anführer als Beweis für einen reibungslosen Ablauf des Tötens. Im Wallstein Verlag ist jetzt das Buch Album aus Auschwitz, die fotografische Inszenierung des Verbrechens erschienen. Die Autoren sind Thal Brutmann, Christoph Kreuzmüller und Stefan Hördler, Historiker an der Universität Göttingen. Er war auch Sachverständiger in Auschwitz-Prozessen. Hallo, Herr Hördler.
Frübner, ich grüße Sie.
Das sogenannte Album aus Auschwitz, das ist keine Neuerscheinung. Das Album, die Fotos darin, um die es geht, sind der Öffentlichkeit lange bekannt. Aber jetzt gibt es eben diese Neuauflage des Wallstein Verlags. Klären wir doch erstmal die Geschichte dahinter. Was hat es mit diesem Album aus Auschwitz auf sich?
Das Album hat eine extrem spannende Überlieferungsgeschichte, die wir zum einen natürlich mit der Finderin selbst, Lili Jakob, eine Überlebende des sogenannten Ungarn-Programms, dieser Mordaktion, verbinden und natürlich mit den Fotografen. Und vielleicht darf ich mit den beiden SS-Fotografen beginnen, denn das Album ist ja nicht heimlich entstanden und im Verborgenen, sondern dadurch, dass das Fotografieren im Konzentrationslager verboten war, brauchte es natürlich die Erlaubnis und somit auch das Einverständnis von Heinrich Himmler selbst, dem SS-Chef. Und es sind 2 Männer, die fotografieren, Bernhard Walter, ein Stuckateur aus Fürth, und Ernst Hofmann, ein Lehrer aus Thüringen. Beide Männer fotografieren und Bernhard Walter lässt verschiedene Fassungen anfertigen. Nach der Überlieferung etwa 15, die dann an Prominenz wie Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, der ja die Deportationen mit organisiert, Rudolf Höss, dem vormaligen Kommandanten von Auschwitz, der extra für diese Mordaktion wieder nach Auschwitz reist, und viele andere mehr. Aber eine Kopie behält er privat. Und Bernhard Walter wird nach der Auflösung von Auschwitz in das KZ Mittelbau versetzt und er nimmt sein Album mit. Und mit der Befreiung und dem überhasteten Abzug der SS lässt er es offenbar zurück und das KZ Mittelbau und auch das Hauptlager Dora wird durch die US-Amerikaner befreit. Und auch Lilli Jacob, die nach Auschwitz und dann über Großrosen ebenfalls nach Dora deportiert wurde, wird ebenfalls befreit im April 1945 und wird in eine SS-Unterkunft verlegt. Und nach ihren eigenen Erinnerungen ist ihr kalt. Sie sucht eine Decke, macht einen Schrank auf, findet ein Pyjama und unter dem Pyjama findet sie dieses Album. Macht dieses Album auf und entdeckt ihren eigenen Transport nach Auschwitz. Ihre Großeltern, ihren Rabbi, macht das Album zu und nimmt es mit. Und es ist am Ende Serge Klaasfeld, der Lilli Jacob ausfindig macht und sie überredet, das Album an die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel zu geben, was 1980 passiert. Und sagen, damit steht das Album dann auch einer breiteren Öffentlichkeit und vor allem auch der Wissenschaft für die Erforschung zur Verfügung. Und wir, also Tal Brudmann, Christoph Kreuzmann und ich, haben entschieden, dass es Dinge hat, die übersehen wurden. Uns war es wichtig, diesen Täterblick zu dekonstruieren und letztendlich die eigentlichen Bildfolgen zu rekonstruieren und zu erklären, was wir dort sehen.
Wie haben diese Fotos, diese fast 200 Fotos des Albums, unser Bild vom Holocaust geprägt?
Das ist eine wichtige Frage, weil natürlich ja eine gewisse visuelle Vorstellung des Holocaust besteht. Und diese Fotografien, dadurch, dass sie ja reproduziert wurden, über und über sagen reproduziert wurden und oft als Illustration gebraucht, sind sie sozusagen zu fast schon in Anführungsstrichen Ikonen verkommen. Es sind Fotografien, die nahezu in jedem Schulbuch, in jeder Dokumentation, in jedem Artikel, in jedem Presseartikel zur Geschichte des Holocaust abgebildet sind. Verbunden mit einem empathischen Blick auf die Frauen, Kinder und Männer, die für die Gaskammern selektiert werden. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn das ist der Blick der SS. Das heißt, es ist nicht der Blick auf die Opfer durch die Brille der Opfer und es ist damit auch nicht der Blick der Opfer selbst, sondern es ist der Blick der Täter auf die Opfer. Und wir haben uns die Mühe gemacht, nahezu jeden Standpunkt des Fotografen in Auschwitz mit zu rekonstruieren. Das heißt, wo genau stand der Fotograf und aus welcher Perspektive hat er fotografiert? Und wir können feststellen, dass teilweise direkt aus den Türen der Gaskammer heraus fotografiert wurde und somit klar ist, und das ist ja die Perspektive der SS, die Perspektive der Überlegenheit. Sie wissen, was jetzt kommt, nämlich der Massenmord, und fotografieren die Menschen, die dann als nächstes in diese Gaskammern eintreten werden. Und darum dreht sich auch ein Ansatz, das Buch hat viele Ansätze, aber auch ein Ansatz des Buches, nämlich genau diese Perspektive zu entschlüsseln und auch sagen, die Perspektive zurück mit in den Blick zu nehmen. Bis hin natürlich zu den verschiedenen Phasen und Kapiteln in diesem Album, die alle eine bestimmte Perspektive auf Menschen haben, auch eine sehr stark rassistische Perspektive, die erklärt werden muss.
Herr Hörtler, können Sie vielleicht dafür auch diese neuen Details, die Sie in den Fotos entdeckt haben, die Sie in dem Buch zusammengefasst haben, können Sie da mal ein Beispiel für machen, was Ihnen vielleicht auch besonders aufgefallen ist?
Ja, vielleicht ein Umstand, der sofort ins Auge fällt, ist, dass die SS versucht, diesen Ablauf sozusagen als mustergültigen Ablauf der sogenannten Abfertigung, in Anführungsstrichen, eines Deportationstransportes zu sehen. Das heißt, sie fotografieren in gewissen Kapiteln die Ankunft, die sogenannte Selektion, den Weg in die Gaskammern für die einen Menschen, den Weg in das Lager und in die Registrierung für die anderen, bis hin zu den sogenannten Effekten. Das heißt, auch der Raub des Eigentums wird mit fotografiert. Und dadurch entsteht der Eindruck, als wenn das ein Transport ist, aber letztendlich mixt die SS Dutzende Transporte in dieser Inszenierung des Albums über einen längeren Zeitraum. Wir konnten feststellen, dass die ersten Fotos ja am Tag des ersten Transports mit entstehen und die letzten Fotos im August 1944, also deutlich später, bis hin zum letzten Umstand, dass wir einen SS-Zahnarzt auf der Rampe identifizieren konnten. Schatz heißt dieser Mann, der im Frankfurter Auschwitz-Prozess in dem ersten angeklagt wurde und aus Mangeln an Beweisen freigesprochen wurde, obwohl das Album als Beweismittel im Prozess vorlag und er deutlich auf mehreren Fotos auf der Rampe zu sehen ist bei der Selektion. Das heißt, auch dieser neue Blick zeigt, dass das Thema nicht ausgeforscht ist, sondern dass, wenn wir wirklich genau hinschauen, wir auch erklären und erkennen können, wer genau da steht. Ja, also wir können wirklich bis zur einzelnen Person hineinzoomen. Das betrifft auch die Deportierten, auch die Opfer.
Der Historiker Stefan Hörtler über ein Album aus Auschwitz, die fotografische Inszenierung des Verbrechens. Das Buch ist im Wallstein Verlag erschienen.
Der Wind geht alle Zeit über das Land, über Wälder und Seen und goldenes Korn, über Städte und Dörfer, über kargen Sand. Und er weiß nichts von Ehre, von Stolz und von Zorn. Und es kümmert ihn nicht, wer uns Menschen regiert, welche Macht, welche Lehre den Erdball umspannt, wer den Acker bestellt und wer zum Krieg ausmarschiert. Der Wind geht alle Zeit über das Land. Der Wind geht alle Zeit über das Land. Verlassene Geschütze, zerschlagene Armee, durch schwarze Ruinen und lodernden Brand, und lässt alle Gebete ungehört verwehen. Frag nicht, wessen Blut gleichgültige Erde tränkt, noch für welchen Kriegsherrn, welches Vaterland, der sein armseliges, kurzes Leben verschenkt. Der Wind geht alle Zeit über.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur, jetzt mit dem neuen Buch von Navid Kermani. Der ist ja eher mit Romanen bekannt geworden, Dein Name, Große Liebe und das Buch der von Neil Young Getöteten zum Beispiel. Kermani hat auch Reisereportagen, Essays geschrieben und jetzt kommt schon sein drittes Kinderbuch heraus. Der Titel ist Kinderleicht. Zu Hause ist es am schönsten, sagte die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. Die Illustrationen stammen von Merdad Zahiri, der für sein kinderliterarisches Schaffen 2023 mit dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geehrt wurde. Wie Kermani hat er iranische Wurzeln. Und wie das jetzt genau ist mit der linken Hand, die sich an der Heizung festhält, das weiß Julia Schröder.
Kennen Sie das? Sie freuen sich wie ein Schneekönig auf Ihre nächste Reise, aber je näher der Aufbruch rückt, desto spürbarer wird ein leises Grummeln irgendwo im Körper. Ausgerechnet Navid Kermani, den die Recherchen für seine Bücher durch die halbe Welt geführt haben, scheint dieses Gefühl zu kennen. Vielleicht nicht von sich selbst, so doch hinreichend, um daraus eine komische Geschichte zu machen. Eine Geschichte für Kinder, die ebenso zum Vorlesen wie zum Mitsprechen einlädt und nicht zuletzt zum gemeinsamen Betrachten der Illustrationen des Zeichners Merdad Zahiri. Sie heißt »Zu Hause ist es am schönsten«, sagte die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. Und das leise Grummeln im Körper sitzt im Fall des Ich-Erzählers genau in der linken Hand.
Einmal wollte ich durch Afrika reisen.
So beginnt das Buch des vielfach ausgezeichneten Romanciers und Essayisten, der zurzeit mit dem Ostafrika-Sachbuch »In die andere Richtung jetzt« auf Lesereise ist. Der Erzähler freut sich und alle Körperteile freuen sich mit ihm. Die Augen auf den Anblick des Nils, die Ohren auf Jazz in Addis Abeba, der Bauch freut sich aufs Essen, das Herz auf die Menschen, die Kehle auf die Cocktails, die Füße, die Beine, den Mund, der Kopf, auch der Popo, der sich ausgerechnet auf Kamelritte freut.
Nur meine linke Hand, die, Achtung, jetzt beginnt die Geschichte, die freute sich nicht. Ich will nicht nach Afrika, sagte die linke Hand, gerade als ich zum Flughafen fahren wollte. Jetzt komm schon, linke Hand, sagte ich. Alle wollen nach Afrika. Die Augen, die Ohren, die Nase, der Mund, der Bauch, der Kopf, das Herz, der Popo, die Beine, die Kehle, die Füße, sogar die rechte Hand will nach Afrika. Warum denn du nicht? Zu Hause ist es schöner, sagte die linke Hand. Papalapap, rief ich. Du kommst jetzt gefälligst mit.
Mit Papalapap hat noch niemals jemand irgendetwas besser gemacht, so auch hier. Die grummelige Widerspenstigkeit der linken Hand, die sich an der Heizung festhält und partout nicht loslassen will, setzt eine Kaskade der Hindernisse und Scheinlösungen in Gang, inklusive Klempnereinsatz, Problemen im Taxi und am Check-in-Schalter. und jeder Menge Diskussionen von Händen, Mund, Kopf und so weiter. Die anderen Körperteile revoltieren regelrecht gegen die aufmüpfige linke Hand, allen voran die rechte Hand, die ihre Chance wittert, sich der unliebsamen Konkurrentin zu entledigen.
Ja, schneid sie ab! Die linke Hand wird völlig überschätzt.
Keine gute Idee für einen Linkshänderorganismus, weshalb ein anderer Ausweg gefunden werden muss. Und selbstredend findet der Erzähler am Ende einen, mit dem alle zufrieden sind und der Reise durch Afrika nichts mehr im Wege steht. Spoiler, dabei spielen zwei kuschelige Handschuhe mit elektronischem Heizkissen im Futter eine wichtige Rolle. Navid Kermanis Text für dieses Bilderbuch zeigt, dass der Autor, selbst zweifacher Vater, ziemlich gut weiß, was Kinder beim Vorlesen begeistert. Litaneiartige Wiederholungen etwa, die man mitsprechen kann.
Ich zog an der linken Hand und ich zerrte und ich flehte und ich bettelte und ich schimpfte und ich schrie die linke Hand an, dass wir das Flugzeug verpassen würden, wenn sie nicht sofort die Taxitür losließe.
Dazu kommt ein leicht anarchischer Witz. So erinnert die Komik der Interaktion zwischen den Körperteilen an den Sketch »Der menschliche Körper« von Otto Walkes mit der unsterblichen Zeile »Milz an Großhirn, soll ich mich auch ballen?« All das sorgt dafür, dass erwachsene Vorleser sich bei Lektüre ebenfalls nicht langweilen werden, vor allem bei den leise selbstironischen Stellen.
Da hatte mein Kopf wieder eine seiner bekloppten Ideen und mein Mund bot dem Fahrer an, die Taxitür zu kaufen, wenn der Fahrer sie schnell ausbaute, worauf der Fahrer einen irren Preis nannte, 1000 oder 10.000 Euro.
Für kleine und große Selberleser hat das Buch auch optisch viel zu bieten. Der Illustrator Mehrdad Zahiri setzt auf Farbflächen in der Art von Gouachen, mit knalligen Kontrasten, Ton-in-Ton-Silhouetten, filigranen Details, starken Konturen. Die kubistisch zweidimensional angelegte Figur des Ich-Erzählers mit Zwirbelbärtchen, großen Augen, flachem Kreissägehütchen, rotem Jackett, grüner Hose und gelben Schuhen hat etwas von einem Torero in der Sommerfrische, aber auch vom HB-Männchen der 60er-Jahre-Reklame. Auf unterhaltsam poetische Art erzählen Navid Kermani und Mehrdad Zahiri mit der rasanten Geschichte einer reiseunlustigen linken Hand zugleich von der Vorfreude auf das Neue und dem Magnetismus des Altvertrauten und davon, dass das Ganze erst in der Summe seiner Teile entsteht. Und seien es die verselbstständigten Körperteile, von denen jedes mindestens so wichtig ist wie der Kopf.
Julia Schröder hat Navid Kermanis Kinderbuch »Zu Hause ist es am schönsten«, sagte die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. Sie hat es begeistert gelesen. Und das ist ein Lied, das Reinhard May für seinen Sohn Maximilian May geschrieben hat, der 2014 mit nur 32 Jahren gestorben ist. Es heißt, du bist ein Riese, Max.
Kinder werden als Riesen geboren. Doch mit jedem Tag, der dann erwacht, geht ein Stück von ihrer Kraft verloren. Tun wir etwas, das sie kleiner macht. Kinder versetzen so lange Berge, bis der Teufelskreis beginnt. Bis sie wie wir, erwachsene Zwerge, endlich so klein wie wir Großen sind. Du bist ein Riese, Max. Sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riese, Max, mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich nie. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbarstes Gut. Liebe macht dich unverletzbar, wie ein Bad in Drachenblut. Doch pass auf, die Freigeistfresser lauern, eifersüchtig im Vorteilsmief. Ziehen Gräben unter Denkenmauern und Schubladen wie Verließe so tief. Du bist ein Riese, Max. Sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riese, Mann, mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich nicht.
Die Entwicklung des Franzosen Édouard Louis vom gequälten Außenseiter-Teenager zum gefeierten Pariser Intellektuellen konnten seine Leserinnen und Leser genau mitverfolgen. Louis hat mehrere Bücher über sich und seine Familie aus dem nordfranzösischen Arbeitermilieu geschrieben und nächste Woche erscheint ein weiteres. Monique bricht aus, ist der Titel. Es erzählt von seiner Mutter. Wobei Louis-Fans wissen, zur Mutter gibt es bereits einen Band. Judith Heidkamp kennt sich aus im Louis-Kosmos und hat auch Monique bricht aus schon gelesen. Judith, warum ein zweites Buch über die Mutter?
Ja, er schrieb tatsächlich wohl gerade an einem autofiktionalen Buch über seinen Bruder, als ihn, so stellt er es jedenfalls in diesem Buch dar, quasi der Auftrag der Mutter, ihr Leben erneut zu Literatur zu machen. Und das habe er dann auch mit Freude getan. Das ist quasi die zweite Erfolgsgeschichte in seiner Familie, neben seiner eigenen. Ein weiteres Entkommen aus einem Milieu, das eben gekennzeichnet ist von Gewalt, von Arbeitslosigkeit, Schule hinschmeißen, Front National wählen und so weiter. Und diesmal hat er, Édouard Louis, quasi so eine Rolle als Schutzengel.
Die Freiheit einer Frau, so hieß das erste Buch über Édouard Louis Mutter, das auch für die Bühne adaptiert wurde. Das endete ja eigentlich schon mit eben einem solchen Entkommen. Was passiert denn danach?
Genau, Buch 1, Monique, mit 16 schwanger, keine Ausbildung, Mann Alkoholiker, gewalttätig, wachsende Kinderschar, schafft's mit 50, ihren Mann rauszuschmeißen und aus dem Dorf mit seiner Perspektivlosigkeit zu entfliehen und nach Paris zu gehen. Aber dort lässt sie sich dann leider wieder auf einen ähnlichen Mann ein. Sie wird wieder beschimpft, wieder geschlagen. Und eines besonders dramatischen Abends, Buch 2, das neue, da verlässt sie ihn dann. Also wir kriegen das im Detail mit. Sie ruft ihren Sohn Édouard Louis an, der ist allerdings gerade in Athen und kann nur aus der Schreibresidenz telefonisch beistehen, kann das Taxi bestellen, die erste Unterkunft organisieren, nämlich seine eigene Wohnung. Er kann Geld zur Verfügung stellen. Am Ende wohnt die Mutter dann zur Miete in einem anderen Dorf in der Nähe des Alten, nicht mehr in Paris. Das ist das Dorf, wo auch die Tochter ist. Die kann sich jetzt praktischerweise kümmern. Ab und zu wird der Sohn in Paris besucht und dann fahren sie sogar zusammen zur Theateraufführung von Die Freiheit einer Frau in Hamburg.
Wie ging es dir mit dem Buch? Hast du es gerne gelesen?
Also Louis schreibt sehr gut, auf gute Weise einfach, finde ich. Und es ist auch wieder toll übersetzt von Sonja Fink. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fand es manchmal etwas sehr einfach inhaltlich. Also Louis will ja eigentlich immer mehr als die Geschichte von Familienmitgliedern erzählen. Er will die Klassengesellschaft anprangern, die Gewalt freilegen, die in Klassen steckt. Das ist für ihn ein wichtiger Terminus. Zum Beispiel, weil Kinder wie er oder eben auch Frauen wie seine Mutter aus diesem Milieu eigentlich keine Chance haben auf ein gewaltfreies Leben. Und das hat er übrigens auch an seinem Vater mehrfach sehr eindringlich gezeigt, diese strukturelle Gewalt und wie sie sich vermittelt. Im ersten Mutterbuch ging es zum Beispiel auch darum, dass er erkannt hat, wie er selbst als transfuge de classe, heißt das auch französisch, als sozialer Aufsteiger so etwas wie Gewalt transportiert hat, wenn er sich nämlich über seine ungebildete Mutter lustig gemacht hat. Und jetzt in diesem Buch, in Monique bricht aus, finde ich, gibt es einfach weniger Differenzierung. Diese forschende, zweifelnde Selbstbefragung, die ich eigentlich immer sehr überzeugend fand, die gibt es in diesem Buch weniger.
Ist Monique bricht aus denn auch ein Buch, das aktuelle politische Fragen in Frankreich verhandelt? Gibt es ja einige.
Wenig. Also das war das Buch über seinen Vater zum Beispiel viel mehr, wo er auf die Frage, wer hat meinen Vater umgebracht, ganz konkret Politikernamen genannt hat, die für Sozialkürzungen verantwortlich waren. Der Soziologe Didier Eribon, die beiden sind ganz gut befreundet und Eribon kommt in diesem Buch übrigens auch vor. Der hat ja jetzt auch gerade ein Mutterbuch geschrieben letztes Jahr und das wird auch zitiert übrigens. Der hat sehr viel weiter ausgegriffen, was den soziologischen Blick auf alte Menschen, das war sein Thema, angeht. Monique bricht aus ist eigentlich sowas wie eine kleine Abenteuergeschichte, würde ich sagen. Also die Guten gewinnen am Schluss. Monique, Édouard, auch das Thalia-Theater in Hamburg mit dieser Adaption. Und selbst der prügelnde Partner in Paris bekommt noch zugute gehalten, dass er auch nur ein Produkt der Situation sei.
Die Welle der Autofiktion, der Trend sozusagen, das ebbt ja ein bisschen ab. Was glaubst du, wie wird es mit Louis weitergehen?
Ich denke, dass Autofiktion in Zeiten mit so viel politischer Unsicherheit in Frankreich und überhaupt nur relevant bleiben wird, wenn sie uns wirklich auch immer aufs Neue die Augen öffnet für die Gesellschaft, in der wir leben.
Monique bricht aus, das neue Buch von Edouard Louis. Darüber konnte ich sprechen mit Judith Heidkamp. Vielen Dank, Judith.
Gerne.
Il neige au fond de mon âme. Il brume dans mon univers. Ce soir vacille la flamme de mes espoirs. Et en moi c'est l'hiver. Vous, mes amis, ne dormez pas encore. Ne me laissez donc pas tout seul ce soir. Que la tristesse qui s'instaure ne nous soit qu'un prétexte à boire. Buvons, veillons, chantons ensemble. Gueulant que nos rires et nos voix résonnent que les murs en tremblent et que se couvre le silence en moi. Il neige au fond de mon âme, il brume dans mon univers. Ce soir vacille la flamme de mes espoirs. Et en moi c'est l'hiver. À ceux qui m'ont aimé et me renié, tant de mensonges et tant de bruit. On se met le doute et l'envie, et l'orgueil nous a désunis.
So, und wie wäre es jetzt mit einer guten Portion Optimismus? Wer von sich selbst behauptet, Optimist zu sein, der wird ja oft eher als naiv und weltfremd angesehen. Das ist eine fatale Fehleinschätzung, findet der britische Physiker Sumit Paul Chaudhuri. Er war 10 Jahre lang Chefredakteur des New Scientist, der weltweit populärsten Wochenzeitschrift für Wissenschaft und Technologie. Und er sagt, wir alle sind geborene Optimisten. Ach ja, Paul Chaudhuri hat jetzt darüber ein Buch geschrieben, das beinahe zeitgleich zum englischen Original auch auf Deutsch erscheint. The Bright Side, eine optimistische Geschichte der Menschheit. Corinne Orlowski stellt es vor.
Draußen ist es dunkel, nass und kalt. Die Stimmung ist trüb und die Nachrichten sind voller Schreckensmeldungen. Und doch gibt es viele gute Gründe, heute optimistisch zu sein, findet der Wissenschaftsjournalist Sumit Paul Chaudhuri. Optimismus ist eine Ressource, die man anzapfen kann, gerade wenn es hart auf hart kommt, sagt er.
Zum Optimisten wurde ich in der Nacht, als meine Frau starb. Wie schwierig es auch sein mochte, sie wollte, dass ich weiter nach vorne schaute. Ich will beileibe nicht einen Trauerfall empfehlen, um die Reset-Taste zu drücken, aber mir verschaffte er Gelegenheit, mein Leben von Grund auf zu überdenken.
Paul Chaudhuri nimmt sich vor, die Welt besser zu machen und findet heraus, wir alle sind viel optimistischer, als wir es von uns denken. Der Optimismus ist sogar in unseren Genen angelegt. Ohne ihn hätte die Spezies Mensch im Lauf der Evolution nicht überlebt.
Optimismus schien mir die einzige Haltung zu sein, die einzunehmen sich lohnte. Wenn man mehr vom Leben erwartete, konnte man auch mehr vom Leben haben. Aber wenn ich schon Optimist sein wollte, dann wollte ich eine Art von Optimismus praktizieren, den ich guten Gewissens vertreten konnte, der mehr war als nur Glaube.
Also durchsucht Paul Chaudhuri Neurowissenschaften, Psychologie und Philosophie, auch die Literatur und findet erstaunliche Studien sowie beinahe unglaubliche historische Beispiele für die Macht der positiven Zukunftserwartung. Die erzählt er nun anregend in seinem Buch »The Bright Side«, eine optimistische Geschichte der Menschheit. Da ist zum Beispiel die Legende von Ernest Shackletons Expedition. Der britische Polarforscher rettete mit Beharrlichkeit seine Crew nach 635 Tagen im ewigen Eis der Antarktis. Seine Überlebensstrategie?
Die Eigenschaft, nach der ich am meisten suche, ist vor allem Optimismus angesichts von Rückschlägen und vermeintlichen Misserfolgen. Optimismus ist wahre Zivilcourage.
Dabei ging es Shackleton nicht um blindes Vertrauen. Er erinnerte seine Männer, solange sie am Leben seien, könnten sie Entscheidungen treffen, ihr Schicksal in die Hand nehmen. So sah es vermutlich auch der Schriftsteller und Bürgerrechtler James Baldwin. Er antwortete in einem Interview 1963 auf die Frage, wie er die Lage der Nation sehe, nachdem wieder einmal Aufstände schwarzer Amerikaner blutig niedergeschlagen wurden.
I can't be a pessimist.
Ich kann kein Pessimist sein, weil ich lebe. Ein Pessimist zu sein bedeutet, dass man der Meinung ist, das menschliche Leben sei eine akademische Angelegenheit. Ich bin gezwungen, Optimist zu sein. Ich bin gezwungen zu glauben, dass wir überleben können, was auch immer wir überleben müssen.
Was vom Leben erwarten? Wie die Zukunft gestalten? Die Antworten liegen nicht in der Vernunft, so Paul Chaudhury, sondern in Überzeugungen und Entschlossenheit. Allerdings verändere sich die Welt so rasant, dass die Zukunft immer unvorhersehbarer geworden ist.
Seit Beginn der industriellen Revolution haben wir uns an die Vorstellung gewöhnt, dass wir in einer Art von Welt aufwachsen und in einer anderen Art von Welt sterben.
Da bleibt der Optimismus auf der Strecke. Noch nie scheint er einen so schlechten Ruf gehabt zu haben wie im Moment, beklagen der Autor und sein deutscher Verleger Lars Klaassen vom Kiona Verlag.
Das, was ich sehr sympathisch fand, ist, man hat ja das Gefühl, der wollte sich den Optimismus eigentlich austreiben und hat es nur nicht geschafft. Ja? Das finde ich, das liegt mir total nahe. Ich finde, man darf auch optimistisch aus Notwehr sein.
Noch so ein Optimist, der Lars Klaassen. Veränderung beginne im Kopf, sagt er, und gründete einen Verlag mit optimistischer Vision. Konsequent nachhaltige Bücher produzieren und nur in Teilzeit arbeiten.
Und der Verlag ist sehr erfolgreich. Damit will ich nicht sagen, wow, guck mal, wie wahnsinnig toll wir sind, sondern ich will sagen, wenn wir zwei sowas können, dann können alle anderen das auch.
Klaassen war so begeistert von The Bright Side, dass der Verlag das Buch bereits im Sommer 2021 eingekauft hat.
Als es Kiona offiziell noch gar nicht gab, in der Planungsphase sozusagen, weil wir uns so angesprochen davon gefühlt haben, weil der somit Paul Chaudhury ein bisschen versucht, den Optimismus vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Stimmt. Was wie ein Lebensratgeber beginnt, entwickelt sich schnell zu einer hoffnungsstiftenden Analyse. Statistisch gesehen gab es noch nie so wenig Gewalt. Waren wir nie gesünder, klüger oder älter? Da erstaunt eine aktuelle Umfrage unter Europäern. Die Mehrheit blickt optimistischer in ihre eigene Zukunft als auf die ihres Landes. Zwischen Individuum und Kollektiv klafft eine Optimismuslücke. Und um die zu schließen, wünscht sich Paul Chaudhury neue Mythen.
Heute wie damals stirbt eine alte Welt. Unsere Aufgabe ist es, der neuen Welt zur Geburt zu verhelfen und dafür zu sorgen, dass sie nicht von Monstern zur Welt gebracht wird.
Die Ideen und Technologien für positive Veränderungen sind eigentlich auch schon da. Er nennt Geoengineering oder künstliche Intelligenz. Auch die Literatur kann helfen. Die ist meist ein Spiegelbild ihrer Zeit und reagiert auf Ereignisse. Auf schlimme mit Dystopien. Denkt man nur an Mary Shelleys Frankenstein, das sie im Jahr 1816 schrieb, nach dem größten Vulkanausbruch der Geschichte, als sich der Himmel derart verdunkelte, dass es in Europa ein Jahr ohne Sommer gab.
Als das Tempo des Wandels jedoch irritierend wurde, widmeten sich die Autoren zunehmend fiktionalen Erzählungen über Reisen in die Zukunft. Heute scheint die krasse Dystopie zurück zu sein.
Das würde auch Verleger Lars Klaassen unterschreiben. Doch immer mehr AutorInnen würden beginnen, neue Gesellschaftsentwürfe zu konzipieren.
Always look on the bright side of life.
Wenn man ein Buch The Bright Side nennt, denkt man natürlich an Das Leben des Brian, der gesungene Optimismus der Gekreuzigten. Alles naive Trottel? Durchaus nicht. Somit Paul Chaudhurys Version von Optimismus ist eine Lebenseinstellung, eine Tugend. Und wenn man so will, hat er ganz im Sinne der Aufklärung einen inspirierenden Langessay vorgelegt. Kompetent ins Deutsche übertragen von Andreas Wirtensohn.
Das Lesenswert-Magazin geht zu Ende. Ich möchte Ihnen aber noch das Hörspiel ans Herz legen, das jetzt folgt. Zum 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung sendet SWR Kultur den ersten Teil von Königreich der Dämmerung, die Geschichte von Deutschen und Juden über drei Generationen. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.
Et à ceux qui de leur mémoire m'enrayer en me condamnant. J'aimerais tant qu'ils puissent croire que je n'ai pas pu agir autrement. Il neige au fond de mon âme, il brume dans mon univers. Ce soir, vacille.